D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend.
Der Verlagscheck Level 1. Die Symbiose zwischen Verlegern und Google verstehen.
Der Verlagscheck Level 2, der Aufkauf von Gruner und Jahr durch Bertelsmann.
Das sind unsere Themen heute in eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Tobias Schwarz zu Huffington Post Deutschland. Die feiert morgen ihren ersten Geburtstag. Auf netzpiloten.de nimmt sich Schwarz passend jetzt zu diesem ersten Jubiläum der HuffPo Germany die Zeit für eine Kritik und schreibt, Zitat: Man selbst scheint zufrieden mit dem Erreichten zu sein, aber in Wirklichkeit war es ein verschenktes Jahr. Das Projekt hat nicht nur mit Burda einen wohl nicht wieder gut zu machenden Gründungsfehler, sondern auch vom ersten Tag an bewiesen, dass es mit von Arianna Huffington gegründeten US-Blog nur den Namen gemeinsam hat, ansonsten aber in keinster Weise Ähnlichkeit besteht. Burda hat sich in Huffingtons Familie eingeheiratet, das macht es aber noch lange nicht zu einem Huffington. Dazu kommt, dass auffällig viele Leute mit beruflichen Interessen bloggen, wie zum Beispiel diverse Politiker, die hier einfach die Reichweite für ihre Botschaften nutzen wollen. Außerdem werden Blogger bei der Huffington Post nicht bezahlt, durchaus aber die Focus.de-Redakteure, die mitschreiben. In Deutschland ist die Huffington Post nur ein weiterer Kanal von Focus.de.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Denken wir doch nochmal kurz zurück in den Herbst letzten Jahres. Die Erwartungshaltung an die Huffington Post Deutschland, die war riesig, aber die Diskussionen auch vor allem wegen der nicht bezahlten Blogger, die kostenlos Content beisteuern sollten und dafür eben Reichweite kriegen sollten. Und jetzt ein Jahr später, da ist ja irgendwie ziemlich viel oder ziemlich wenig passiert und es ist aber dafür ziemlich ruhig geworden um die Huffington Post. Keiner regt sich eigentlich mehr auf und niemand ist auch wirklich begeistert von dem, was die Huffington Post und Chefredakteur Sebastian Mattes da im vergangenen Jahr so auf die Beine gestellt haben. Warum auch? Seien wir doch mal ehrlich, im Grunde ist die Huffington Post Germany doch eigentlich ziemlich belanglos. Die Blogbeiträge sind keine wirklich bereichernden Debattenbeiträge und die redaktionellen Artikel sind, sagen wir mal, nett. Ich lese sie manchmal auch, gebe ich zu. Den Mythos der Huffington Post suche ich aber in der deutschen Ausgabe vergebens. Und gibt's eigentlich Cerno Jobatay noch? Naja, im Grunde interessiert mich das eigentlich auch nicht.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das leistungsschützende Medienmagazin hier bei D-Radio Wissen. Du, Herr Pähler, hast du auch heute schon ins Internet geguckt?
Ja,
ich habe mal bei hier Google News geschaut. Mhm. Da sind ja immer noch so viele Bilder. Ich dachte, die verschwinden heute. Aber nein, da hat sich doch irgendwie was getan, dass doch von vielen unterschiedlichen deutschen Verlagen noch weiterhin Bilder sind.
Ja, man muss da, glaube ich, differenzieren, denn Google hat ja angekündigt, das stimmt soweit, deswegen war dein Verdacht möglicherweise nicht ganz falsch, für heute, dass eben Verlagsangebote nur noch mit Überschrift und Link in Google News angezeigt werden. Mhm. Bilder und Vorschautexte aber nicht. Aber das bezog sich natürlich nur auf die Medienangebote von den Verlagen, die eben quasi sich über die VG Media Einnahmen eigentlich aus dem Leistungsschutzrecht erschließen möchten. Und das ist natürlich, sind natürlich nicht alle Verlage. Und jetzt sprechen die Verlage von Erpressung durch Google. Kritiker der VG Media meinen hingegen, dass doch eigentlich Google nur das umsetzt, was im Gesetz steht. Also das ist gerade echt so eine verworrene Situation.
Man kann fast sagen, wenn man das als Außenstehender sich anschaut, die Spannungen zwischen Google und den Verlegern, die haben in Deutschland einen neuen Höhepunkt erreicht. Wir wollen uns deswegen heute Abend mal diese Symbiose zwischen Google und den Verlagen genauer anschauen. Sind das eigentlich so zwei Partner, die auf Augenhöhe agieren? Sind beide aufeinander angewiesen? Oder ist eigentlich die eine Seite viel abhängiger von der anderen Seite? Und dann ist natürlich jetzt die Frage, diese Strategie, die wir bei den Verlegern sehen, das Leistungsschutzrecht so umsetzen zu lassen, dass sie auch sogar von Google als Erpresser sprechen, ob das eine richtige Strategie ist. Das analysieren wir jetzt mit dem Wirtschaftsinformatiker Professor Mario Fischer von der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, der sich auch schon in den vergangenen Jahren intensiv mit dieser Symbiose, sage ich mal, beschäftigt hat. Und deswegen sagen wir schönen guten Abend, Herr Fischer.
Hallo, guten Abend.
Ich hätte ja ehrlich gesagt erwartet, dass wir heute nur noch Bilder und sehen von Angeboten, die eigentlich sich gar nicht durch die VG Media haben vertreten lassen bei Google News. Was ist denn da passiert?
Also soweit ich weiß, haben die Verleger um eine Verschiebung, ich glaube auf den 23.10., wenn ich es richtig im Kopf habe, gebeten und Google hat sich darauf eingelassen. Also das ist zunächst jetzt erstmal vertagt. Gründe kann man nur vermuten, aber wahrscheinlich wollen die Verlage, die da organisiert sind in der VG Media, jetzt intern wahrscheinlich mal abstimmen, was sie machen, welche Strategie und ob noch alle dabei bleiben. Denn ein paar sind ja, soweit ich weiß, schon ausgeschert, weil sie halt Bedenken hatten, dass wenn diese Beschreibung, die man mit angezeigt wird, dass sie dann entsprechend Einbußen haben oder dass die Leute nicht mehr so viele, die Besucher nicht mehr so viel auf ihre News klicken,
ist das
was möglicherweise passieren kann.
Ist das möglicherweise auch ein Grund dafür, dass sich Google überhaupt auch auf eingelassen hat? Vielleicht hofft man bei Google, dass die Verleger untereinander sich so uneins sind, dass sich das Problem von alleine erledigt?
Oh, das weiß ich nicht. Also man muss ja durchaus auch sehen, dass das Google News, wo die Verlage ja immer Google vorwerfen, man bereichert sich an ihren Inhalten. Google News selber hat ja keinerlei Werbung in Deutschland. Das heißt, dieses Angebot, was Google da zur Verfügung stellt, ist eigentlich ja nur ein, ja, wie das normale Suchergebnis auch, ein News-spezifisches Suchergebnis, wo man gucken kann, was wo passiert ist. Da gibt es keinerlei Möglichkeit, auf Werbung zu klicken bei Google News. Das heißt, Google verdient daran selber gar nichts. Und die haben natürlich ein Eigeninteresse dran, bei Google den Traffic zu den Verlagen in dem Fall durchzuschieben, weil auf den Verlagsseiten natürlich, ja, das wissen wir, jede Menge Werbung ist, aber auch diese Werbung von Google mit angezeigt wird, wo ja Unternehmen bei Google suchwortorientiert Werbung schalten. Und wenn dann beispielsweise im Fokus ein Bericht steht über neue Notebooks und dann kommen da Firmen sozusagen mit direkt auf die Fokusseiten mit drauf, die dann Notebooks verkaufen wollen oder die bewerben. Und wenn da jetzt jemand draufklickt, dann auf den Verlagsseiten, bei diesem Klick passiert dann Folgendes: Das Unternehmen bezahlt für diesen Klick dann an Google und Google schüttet etwa 70% von diesen Einnahmen dann aus an die Publisher. In dem Fall waren es, soweit ich weiß, die letzten 3 Jahre, da ist jetzt vor kurzem auch eine Zahl publiziert worden, etwa 1 Milliarde, die Google an die deutschen Verlage und Medien bezahlt hat, darüber. Hubert Burda bezeichnet es immer so plakativ als lousy pennies, aber eine Milliarde, die da kommt, ist, denke ich, schon eine Menge Holz.
Das heißt, eigentlich ist es in Googles Interesse, dass ganz viele Leute eigentlich auf die Verlagsinhalte klicken.
Ja, natürlich. Man muss ja auch sehen, Google hat ja eigentlich als oberstes Ziel, auch wenn es oft anders dargestellt wird, die Nutzer zufriedenzustellen und ihnen das zu geben, was sie haben wollen. Damit sind die groß geworden, damit sind sie so erfolgreich, weil sie sozusagen genau sich anschauen, was wollen denn die Menschen haben, wenn sie nach irgendwas suchen und wenn sie eben News haben wollen, weil sie sagen, Britney Spears, habe ich heute irgendwas gehört, da ist was passiert, dann zeigt man da Dinge an und da natürlich Google selber keine Inhalte hat, die sind ja nur die Wegweiser, stellt man halt die Wegweiser entsprechend dahin auf, wo diese News produziert werden, bei den Verlagen. Und dahin wird auch der Traffic geschickt, übrigens auch 500 Millionen etwa pro Monat, die da sozusagen kostenlos an die Verlage weiterverteilt werden über Google News.
Wenn wir jetzt mal bei dem Bild der Symbiose bleiben, klingt das dann aber dann durchaus so, dass auch Google tatsächlich auf die Verlagsinhalte angewiesen ist?
Das kommt jetzt darauf an. Das ist immer so eine Frage, wenn man in den Supermarkt geht und da gibt es keinen Mars mehr und keinen Snickers, geht man dann nicht mehr rein in den Supermarkt oder findet man andere Schokoriegel, die vielleicht auch ganz gut sind? Also mit anderen Worten, wenn News da sind und es gibt ja eine ganze Menge an Newsquellen, wird der eine oder andere vielleicht das eine oder andere Verlagsgebot vermissen, aber es sind ja noch genügend da. Das Kernproblem ist natürlich auch für Google, das muss man auch sehen, dadurch, dass die an diesem Modell, die Verlagstreffer anzuzeigen, ja nichts verdienen direkt, können sie dafür natürlich auch kein Geld ausschütten. Das wäre eine komische Situation, wenn man sagt, allein dafür, dass Google die Dinger anzeigt und kostenlos Traffic dann zu den Springer-Medien beispielsweise schiebt, dass man dafür auch noch bezahlt. Das ist ja, eigentlich wäre es umgekehrt, aber weil normalerweise müssen wir überall im Netz bezahlen, wenn wir Traffic haben wollen. Aber insofern ist es natürlich schon eine Symbiose, ist klar, weil Google sagt, wenn die Inhalte passen für den User und er liest dann einen Artikel über, weiß ich nicht, Dolby Surround-Anlagen neue oder sucht irgendwelche Testberichte, keine Ahnung. Und da wird dann wieder entsprechend auch passende Werbung angezeigt. Da haben eigentlich alle wieder was von dem Spielchen. Die Verlage, die haben den Traffic, die kriegen Geld durch den Klick. Und der Suchende, der sich informiert hat, hat dann dort gleich da, wo er sich informiert hat, die Möglichkeit, vielleicht auch zum Hersteller oder zum Webshop zu kommen, um Preise zu vergleichen, was auch immer er tun will.
Jetzt fand ich persönlich eigentlich ganz interessant, wenn wir uns mal anschauen, wie Google eigentlich jetzt auf die Verlage bzw. auf die VG Media angeschlossenen Verlage reagiert hat, dass die gesagt haben, wir behalten euch natürlich in Google News drin. Hätten sie gesagt, wir nehmen euch einfach wegen des Leistungsschutzrechts raus, dann gäbe es wahrscheinlich den Vorwurf des Machtmissbrauchs. Sie haben gesagt, wir lassen euch drin, aber nehmen Fotos und die Snippets, also die Vorschautexte raus. aus. Genau. Was würde das denn konkret bedeuten? Würden dann wahrscheinlich viel weniger Leute tatsächlich auf diese Klicks von betroffenen Angeboten dann klicken?
Das ist zu vermuten. Kann ja jeder an sich selber einmal ausprobieren, wenn man in Google News geht und sich die zwei Zeilen wegdenkt oder einfach auch überlegt, solange man sozusagen nur Überschriften sieht und auf diese eigentlich beschreibenden zwei Zeilen verzichten muss, wird man natürlich wahrscheinlich wesentlich seltener auf die Ergebnisse klicken, wenn andere Ergebnisse da sind, die halt ein bisschen näher beschreiben, was ich erwarte. Das Problem ist ja, ich will ja sehen, wo ich hinkomme und die zwei Zeilen helfen mir zu entscheiden, ist das eigentlich das, was ich gesucht habe oder ist das was ganz anderes? Insofern wird wahrscheinlich Folgendes passieren, dass die Anzeigen, also diese Textanzeigen bei Google, die keine Snippets oder keine zwei Zeilen Beschreibung mehr haben, die werden seltener geklickt werden. Und was dann passieren wird, relativ sicher, bin ich überzeugt, dass der Google-Algorithmus, der ja auch in der normalen Suche macht ja genau das Gleiche, dass der Google-Algorithmus die Maschine automatisch registriert, aha, da klicken viel, viel weniger auf dieses Suchergebnis und offenbar interessiert es die Menschen nicht. Und wenn aber weniger oder niemand mehr draufklickt, brauche ich es auch nicht mehr anzeigen. Da werden die im Laufe der Zeit nach unten wandern. Das haben wir auch im normalen Suchergebnis, wenn man da Texte hat, die nicht so, ja, wir sagen immer klickaffin oder die eben nicht keinen Klickanreiz bieten und es klicken weniger Leute drauf, als eigentlich klicken müssten statistisch, wandern diese Suchergebnisse im Laufe der Zeit nach unten und verschwinden dann irgendwann mal auf Seite 3, 4, 5, 6, 7. Das wird wahrscheinlich passieren und ich nehme an, wenn es passiert, wenn wir den nächsten Aufschrei der Verlage hören, dass man sagt, Google fängt jetzt an zu manipulieren und schiebt diese Links weg. Das ist aber eine völlig normale Reaktion, eine automatisierte Reaktion der Maschine, die natürlich das User-Interesse, das Interesse des Suchenden befriedigen will. Das ist fest in dem Algorithmus eingebaut und ich vermute, dass das passieren wird.
Wenn man das jetzt mal nicht technisch betrachtet, wenn Sie es so beschreiben, könnte man aber doch auch vielleicht sagen, dass man das durchaus ein bisschen als, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, Erpressung durchaus doch verstehen kann, oder? Schleichend vielleicht.
Naja, dazu muss man natürlich die Historie sehen. Die Verleger oder einige der Verleger, die haben ja dieses Leistungsschutzrecht relativ schnell durchgeboxt. Manche haben auch gesagt oder waren der Meinung, das ist mit starkem Lobbyismus gemacht worden. Das wurde ja irgendwann in der Nacht um, weiß ich nicht, 22 Uhr wurde das verabschiedet. Auf Drängen der Verleger und das sagt eben, wenn Suchmaschinen oder Aggregatoren bestimmte Teile anzeigen, welche war da gar nicht spezifiziert oder so, aber dann muss da eine Vergütung erfolgen. So, und jetzt ist dann Folgendes passiert, die Verleger, die das Gesetz sozusagen auf den Weg gebracht haben, die haben gesagt, hey Google, wenn du unsere Textsnippets anzeigst, dann haben wir gemäß Leistungsschutzrecht da ein Anrecht auf Vergütung. Also man will jetzt von Google dafür Geld, dass man diese zwei Zeilen anzeigt. Und dann sagt Google natürlich, da können wir nichts zahlen, weil wir verdienen da selber nichts dran, an den Listen oder an dem Anzeigen in Google News. Und wir wollen euch nicht auslisten, es wäre vielleicht ja eine Art Diskriminierung oder wie auch immer, sondern wir machen genau das, was ihr von uns wollt, nämlich dass wir diese zwei Zeilen immer anzeigen. Das war ja genau das, was sie wollten. Sie haben sich beschwert, dass Google die Inhalte anzeigt, ungefragt, obwohl man es hätte verhindern können technisch, aber ist egal. Und jetzt zeigt sie Google nicht mehr an und jetzt beschweren sie sich, dass es Google nicht mehr anzeigt. Aber genau das war ja eigentlich der Grund. Das Leistungsschutzrecht sagt ja nicht, das ist eine Begründung auf dafür, dass man Geld kriegt, sondern das begründet eigentlich nur eine Unterlassung. Also das heißt, Google unterlässt einfach das, was die Verleger gesetzlich jetzt auf den Weg gebracht haben, über die Bundesregierung. Und genau das tut Google, die sagt, okay, dann, wenn ihr das nicht wollt, dass wir das anzeigen, ne, oder gegen Geld, dann zeigen wir es nicht mehr an. Und jetzt natürlich zu sagen, das ist Erpressung, ist schon, der Stefan Niggemeier hat es so schön geschrieben in seinem Blog, jetzt will Google nicht mal mehr die Rechte der Verlage verletzen, jetzt sind sie sauer. Also das ist schon eine komische Situation, auf der einen Seite ein Gesetz herbeizuführen, das Aggregatoren und übrigens andere Aggregatoren haben die ja schon alle ausgelistet, die anderen Suchmaschinen. Die interessieren aber natürlich nicht so, weil sie nicht im Licht der Öffentlichkeit stehen. Aber die haben diese Verlage, über die wir sprechen, ganz rausgenommen. Einfach aus Angst und aus Vorsorge, dass sie sonst was bezahlen müssen. Und Google hat jetzt gesagt, nein, wir nehmen euch nicht raus, aber wir machen genau das, was ihr wollt, nämlich diese zwei Zeilen und die Bilder, die zeigen wir nicht mehr an. Punkt. So.
Inwieweit ist denn jetzt vielleicht diese ganze Debatte, die wir so in der Öffentlichkeit mitbekommen, denn eigentlich jetzt noch eine richtige Debatte oder auch nicht so ein bisschen eine Scheindebatte? Vielleicht haben ja die ein oder anderen Anbieter gemerkt, oh, eigentlich ist dieser Weg mit dem Leistungsschutzrecht nicht korrekt, aber wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Würden Sie da einen Ausweg sehen oder glauben Sie, dass die Verlage da wirklich komplett dahinter stehen?
Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Dazu müsste man in die Köpfe der Chefetagen schauen können, was da passiert. Ich meine, es gibt ja eigentlich nur zwei Dinge, die man sich vorstellen kann. Zum einen wissen das die Vorstände nicht besser, was da passiert. Weil das können wir ja eigentlich seit Wochen, seit Monaten lesen. Und es wird ja prognostiziert, dass genau das passieren wird, dass Google die dann irgendwann auslistet. So. Jetzt hat man die Augen zugemacht und hat gewartet. Das wäre die Kernfrage. Wissen Sie darüber nicht Bescheid über diese Mechanismen? Haben Sie das nicht erwartet? Oder aber glaubt man vielleicht halt, dass man die Lufthoheit über die öffentliche Meinung so stark hat, dass man Google in so schlechtes Licht stellen kann, dass die Politik nochmal reagiert und das noch andere Dinge? Weil wenn wir schauen, was unsere Politiker da so von sich geben, der Lothar de Maizière war der Meinung, Google hat er auch in einem Interview gesagt, Google würde Nutzerprofile verkaufen, was natürlich in keinster Weise stimmt. Der Sigmar Gabriel, glaube ich, der wollte Google zerschlagen, was auch gar nicht geht und was Politiker auch nicht zu bestimmen haben. Der Justizminister wollte, dass der Algorithmus offengelegt wird und Sigmar Gabriel hat auch nochmal gesagt, jetzt vor kurzem, diesen Silicon Valley-Kapitalismus müsste man zähmen. Und also man merkt schon, dass da Stimmung im Land gemacht wird, sehr stark. Und vielleicht ist auch das der Hintergrund, dass man denkt, naja gut, die Lufthoheit über den Print, über die Meinung hat man ja im Prinzip. Und die Wahrheit, was da eigentlich so läuft im Hintergrund, kann man ja eigentlich auch nirgends lesen. Das bringt keinen Spiegel in einem Hintergrundbericht, das liest man im Kampffokus, in keinem der Leitmedien. Wird es mal erklärt, auch dem Leser, was da tatsächlich im Hintergrund passiert. Denn auch das muss man ja noch sagen, klingt am Rande, aber ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Diese zwei Zeilen, die wir da sehen und über die wir diskutieren, die stammen, ich will jetzt nicht zu technisch werden, die stammen aber eigentlich aus einem unsichtbaren Bereich der Webseiten, der News-Webseiten, der extra, und diese zwei Zeilen werden extra eingefüllt für Google, für die Anzeige in der Suchmaschine. Das heißt also, die Verlagssysteme oder auch die Redakteure manuell editieren da einen Text, der explizit in der Suchmaschine als solches Textsnippet erscheinen soll. Und man sagt aber, das wäre ein Content-Klau seitens Google und dafür will man Geld. Also das ist natürlich auch eine Geschichte, wo man von außen nicht so richtig versteht, dass man einerseits jetzt Texte nimmt und stellt die quasi extra Google und auch nur Google, weil nur die Suchmaschine sieht es, man im Browser selber, wenn man die Seiten anschaut, kann man das gar nicht sehen. Manchmal ist es der gleiche Text wie die ersten ein, zwei Zeilen Text, deswegen ist man oft der Meinung, das wird ja einfach von da genommen, aber in der Regel ist das, wie gesagt, ich will nicht zu technisch werden, aber im sogenannten Header einfach was hinterlegt ist, speziell für Suchmaschinen. Und dann kriegt es natürlich nochmal ein anderes Fettauge, wenn man sagt, den Text, den man speziell für Google hinterlegt, dass er angezeigt wird, das wäre wäre sozusagen von Google entwendet und damit will man Geld verdienen und man will die Leute im Google-Universum halten, auf der Google-Seite. Und ich hatte es ja vorhin erklärt, Google hat überhaupt nichts davon, wenn die Menschen nur auf der News-Seite sind, da verdienen die nichts. Ne, sondern die verdienen ja wirklich nur, wenn dann jemand klickt, geht auf eine News-Seite, auf eine Verlagsseite und dort klickt er möglicherweise auf eine Werbung. Dann verdienen die da, je nachdem, ob es eine ist, die Google zur Verfügung stellt, verdienen die da mit oder auch nicht. Also das muss man damit immer klar machen, wie die eigentlichen Interessen und auch die technischen Hintergründe sind.
Aber dann müssen wir noch mal vielleicht mal ganz kurz über die Funktionsweise von Google News sprechen.
Ja.
Ich komme da ja nicht automatisch rein mit meinen Inhalten. Also die tauchen da nicht auf. Wie komme ich denn da rein?
Das muss man auch noch dazu sagen. Man muss sich ja aktiv bewerben bei Google, dass man überhaupt in News auftaucht. Also manche würden ja töten dafür, wenn sie mit ihrem Blog, es gibt ja schöne Blogs auch, wenn sie da irgendwie auftauchen würden, aber man muss sich da tatsächlich bewerben oder anmelden und dann gucken das auch Menschen an bei Google und die gucken und sagen, das muss dann bestimmte Kriterien, also bestimmte Frequenz muss da sein und so weiter, eine gewisse Größe und dann nehmen die das damit auf. Das heißt also, Google geht nicht von sich aus her und zeigt irgendwelche Dinge in den News an, sondern man muss sich als Verlag oder als Zeitschrift, was auch immer, Zeitschriftenportal, muss man sich aktiv anmelden. Das haben die auch alle gemacht. Ich glaube 2003 oder so ist ja Google News gestartet. Und da sind die nach und nach, haben die sich alle angemeldet und sind damit reingekommen. Also das, man kann sich auch wieder abmelden. Man kann auch technisch überhaupt gar kein Problem seinen Seiten ein kleines Programmierschnipsel mitzugeben, dass man nicht angezeigt wird. Auch dass diese zwei Zeichen nicht angezeigt werden. Auch dafür gibt es einen Befehl, den man einsetzen kann. Wissen die Verlage auch, zumindest die Techniker dort. Also man hätte das schon immer unterbinden können, wenn man da nicht angezeigt werden möchte.
Also ich finde, es ist immer sehr spannend, wenn man das so technisch betrachtet, hört sich das alles so sehr nüchtern an. Sie haben aber vorhin aber auch beschrieben, wie eigentlich die Stimmungsmache gegen Google ist von den Verlagen. Man merkt das ja auch an diesem sehr lautstarken Wording zum Teil. Woher kommt denn so grundsätzlich eigentlich in Deutschland diese, ich sage jetzt mal, Google-Angst? Weil wenn man mal schaut, Marktanteile von mehr als 90%, im Grunde nutzt jeder Google. Das ist ja irgendwie schon ein bisschen verrückt.
Ja, klar. Also ich kann die Verlage natürlich schon verstehen, nur man muss natürlich sehen, das, was denen da ins Gesicht weht, das ist nicht Google, sondern das ist die Zukunft, die da kommt. Und es gibt halt nur wenig Verlage, die dafür eine richtige Antwort haben. Und ein Feind ist halt da irgendwie auch schnell ausgemacht für die wegbrechenden Geschäftsfelder. Und das ist halt der das Web transparent macht. Das ist halt mal Google. Und da muss man natürlich auch sagen, Google ist ja deswegen so erfolgreich, weil wir alle Google nutzen. Das können wir auch kostenlos tun. Wir müssen ja nicht. Wir können ja auch in Yahoo, in Bing, manche tun es ja auch, oder andere Suchmaschinen nutzen. Oder vielleicht, ja, gar keine Suchmaschine, kann man zwar nicht vorstellen. So, aber das ist eigentlich, sind wir alle sind ja schuld, dass wir Google benutzen. Die können ja nichts dafür, dass sie 90% Marktanteil haben. Den haben sie ja weder erkauft noch erpresst noch irgendwie mit irgendwelchen Tricks erschlichen oder mit Zukäufen, sondern es waren einfach wir alle, weil wir jeden Tag einfach hingehen, weil wir sagen, es geht am schnellsten, es ist am aktuellsten und vielleicht findet man, das muss ja jeder selber entscheiden, aber da die besten Ergebnisse für sich selbst, und das sind ja wir, ne? Und wir können ja nicht, das muss man auch natürlich sagen, ein Unternehmen dafür bestrafen, dass es kostenlos Dinge verteilt, die Leute nutzen und halt gut finden. Ne? Und wenn Google mal schlechtere Ergebnisse bringt oder tatsächlich mal Nutzerprofile verkaufen sollte, sind wir ja alle frei, einfach zu sagen, dann nutzen wir einfach eine andere Suchmaschine. Das geht ja einfacher, als die Bankverbindung zu wechseln oder den Hauskredit oder das geleaste Auto oder was auch immer. Man muss einfach nur eine andere Suchmaschine eintippen im Browser und gut ist. Und wenn es dann alle machen würden, können die da in Morgen das Licht ausschalten. Das wissen die natürlich genau. Deswegen machen die nur Dinge, die Menschen halt haben möchten. Deswegen gucken die da so genau hin. Und das verstehen die halt. Und viele andere haben es halt nicht verstanden, wie sie die Nutzerbedürfnisse wirklich befriedigen können.
Wenn wir uns jetzt nochmal diesen Streit Google versus Verleger anschauen, was ist Ihr Tipp an beide Parteien?
Da bin ich froh, dass ich nicht so entscheiden habe. Also ich glaube, man müsste bei den Verlagen man sitzt ja eigentlich auf einem wahren Schatz an Content, das muss man ja sagen, gerade auch Verlage, die lokal agieren oder Verlage, die schon 50, 60, 100 Jahre alt sind, die sitzen ja eigentlich auf einem Schatz an Content, der ja beileibe alles noch gar nicht digitalisiert ist. Ne? Da müsste man ja immer überlegen, was man da tun kann. Man hätte aber sicherlich vielleicht auch schon sehr viel früher reagieren müssen. Vielleicht sitzt auch der wahre, ich will nicht sagen Gegner, aber der, vor dem sie wirklich Angst haben müssen, bei Amazon und gar nicht bei Google, weil möglicherweise Amazon die Verlage noch sehr viel stärker bedroht, als sie das momentan vielleicht sehen, weiß ich nicht, seitens Google. Wenn man so von außen betrachtet, muss man sagen, bisher haben sie alles richtig gemacht und auch diese nicht komplett Auslistung fand ich eigentlich einen ganz guten Schachzug. Nicht zu sagen, hey, dann listen wir euch halt einfach aus, weil das könnte in der Tat wirklich falsch verstanden werden, obwohl man eigentlich, wenn man sich das so anschaut, was die Verlage also gefordert haben, müsste man es eigentlich verstehen und müsste sagen, okay, wenn ihr da nicht gelistet sein wollt, dann halt nicht. Aber das machen sie nicht, sie tun halt nur diese zwei Zeichen. Was sollen sie denn sonst tun? Da gibt es ein Gesetz, das sagt, da müsst ihr möglicherweise was bezahlen. Bezahlen wollen sie nicht, das ist ihre Entscheidung. Also zeigen sie diese zwei Zeilen nicht mehr an. Also bis jetzt kann man da eigentlich noch keinen Fehler sehen. Denn den Geldforderungen nachzugeben, glaube ich, ist keine wahre Lösung. Das wäre ja auch ein Fass ohne Boden. Ne? Und für was denn eigentlich auch? Für welche Leistung? Ist ja nett. Ne? Sag mal, jeder, das muss man ja auch sehen, jeder ist ja eigentlich froh, wenn er in Google oben gelistet wird, ob das ein Shop ist, der Fahrräder verkauft, oder auch jemand, der Blogbeiträge über Bogenschießen schreibt, wenn man da relativ weit oben steht, kriegt man Traffic, kriegt man Aufmerksamkeit. Eigentlich gibt es ja eine ganze Branche, die da unterstützen, die darum kämpfen, dass man möglichst weit oben steht. Und ich wüsste nicht, warum ich als Verlag sagen sollte, ich will da nicht mit dabei sein. Also glaube ich nicht, dass das eine gute Strategie ist. Es sich da sozusagen von diesen zwei Zeilen zu verabschieden, weil, wie ich vorhin gesagt habe, genau das wird passieren. Nur mit der Überschrift kann man nichts anfangen, dann wird weniger geklickt drauf, auch wenn das Bild nicht da ist als optischer Anreiz. Und dann wird der Algorithmus einfach für den Rest sorgen. Also das kann man eigentlich schon fast todsicher prognostizieren, würde ich mich trauen.
Wenn
die tatsächlich darauf bestehen, dass Google das nicht mehr anzeigt, beziehungsweise halt auf Geld bestehen, so muss man es ja sagen.
Sagt Professor Mario Fischer von der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt hier bei D-Radio Wissen. Vielen Dank.
Gerne.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das ostwestfälisch-hanseatische Medienmagazin. Und wir kommen jetzt zum nächsten Strategie-Check der Verlage heute Abend, Teil 2 sozusagen.
Da freue ich mich als fast gebürtiger Gütersloher ganz besonders drüber. Nein, das nicht, aber ich muss doch immer wieder daran denken, dass ich im Schatten des Bertelsmann-Konzerns aufgewachsen bin. Der ja nun in dieser Woche, ziemlich überraschend kann man doch so sagen, wurde bekannt, dass sie komplett Gruner und Jahr übernehmen. Das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Was steckt denn da nun wieder dahinter für eine Strategie?
Gruner und Jahr ist ja eigentlich in den vergangenen Wochen, Monaten eher durch Sparmaßnahmen dann wirklich bekannt geworden. Heute ging auch der Hashtag Gruner und Spar durch das Twitter-Land. Und da sind auch sehr viele, ich sag jetzt mal, Scherze getrieben worden, die natürlich auch einen ernsten Hintergrund haben. Und wir fragen uns eigentlich jetzt bei unserem Strategiecheck, was soll das eigentlich? Man muss eher sagen, das Ergebnis ist wahrscheinlich ernüchternd. Hinter blumigen Worten ist bei Gruner und Jahr kaum eine Strategie erkennbar. Das kommentierte der Medienjournalist Steffen Grimberg in dem Blog von NDR Zapp. Was er damit meint, das erklärt er uns jetzt hier in Was mit Medien. Guten Abend, Steffen.
Hallöchen.
Wieso ist das, sage ich mal, so, dass wir keine Strategie hier erkennen können durch die Übernahme?
Naja, die Übernahme ist ja was Bertelsmann schon mal vor 2 Jahren versucht hatte. Damals wollte Bertelsmann im Besitz von eben 74,9% der Anteile an Gruner und Jahr eben vollendete Tatsachen schaffen, die 100% voll machen. Da hat sich die Familie Jahr seinerzeit, das J von Gruner und Jahr, also einer der Gründerclans, hat sich dagegen verwehrt. Man hat sich damals allerdings auch schon nicht über den Preis einigen können. Es war nicht so, dass da irgendwelche großen Strategien oder journalistische und publizistische Konzepte gegeneinander gestanden hätten. Und jetzt hat man es anscheinend vollzogen, weil die Jahres doch eher überraschend relativ schnell und zügig dann zum Ausstieg bereit gewesen wären. Allerdings ist es so, Bertelsmann hat bei Gruner und Jahr grosso modo jetzt seit Jahrzehnten das Sagen. Das heißt also, wenn es da eine große Strategie gegeben hätte, dann wäre das für Bertelsmann jederzeit möglich gewesen, die auch jetzt schon umzusetzen. Da bedürfte es jetzt nicht dieses Zukaufs dieser weiteren 25,1% und damit dann der 100%igen Mehrheit an Gruner und Jahr.
Aber was ist dann überhaupt das Motiv für Bertelsmann, die letzten 25% noch dazu zu kaufen?
Darüber kann man trefflich spekulieren. Der Konzern Bertelsmann selber sagt ja, alle Verkaufsgerüchte ganz oder in Teilen, Gruner und Jahr zu filetieren und so weiter und so fort, das sei alles Quatsch. Da mache ich aber ein großes Fragezeichen dran. Natürlich ist es in der Tat so, dass eine Möglichkeit, Gruner und Jahr jetzt komplett umzustrukturieren, unter Umständen auch Teile davon zu verkaufen, stillzulegen, zu verlegen, vielleicht auch räumlich oder sonstige Dinge auszuprobieren. Das ist, wenn man 100% der Anteile hat, natürlich etwas einfacher, als wenn man einen Minderheitsgesellschafter erst noch überzeugen muss. Allerdings sehe ich weder bei Gruner noch bei Bertelsmann eine wirklich überzeugende Strategie. Gruner und Jahr hat sich ja im vergangenen Jahr eine neue Strategie gegeben, die eigentlich zunächst auch mal ganz schön klingt. Man sagt ja, man will aus den journalistischen Inhalten heraus digitale Geschäftsmodelle entwickeln. Das läuft jetzt noch nicht ganz ein Jahr so richtig. Da sieht man nur leider noch gar nicht so richtig, wohin die Reise geht. Man sieht nur, wen das schon alles an Personal gekostet hat. Beim Stern ist der Chefredakteur Dominik Wichmann vor einigen Wochen ja erst gegangen worden. Jetzt hat Anita Zielina, die mit viel Vorschusslorbeeren und großem Lob und ich glaube auch wirklich eine tolle kreative Frau geholte Chefredakteurin von Zeit Online, beziehungsweise auch stellvertretende Chefredakteurin des Stern, die hat auch schon das Handtuch geworfen, hat also von alleine ihren Abflug gemacht und ja, jetzt wird mit alten Recken aus dem Verlag aufgefüllt. Das sieht alles nicht so wahnsinnig nach einem Weg nach vorne aus.
Warum rumpelt es denn dann? Sind das einfach überzogene Sparvorstellungen, die dann die tragenden Redaktionsköpfe nicht mitmachen wollen?
Nee, das glaube ich nicht, sondern es geht, glaube ich, auch tatsächlich um so einen Machtkampf und auch so einen Kampf um, wo soll die Reise jetzt eigentlich hingehen. Wir haben ja hier in Hamburg auch den Heinrich Bauer Verlag und der macht das auf eine, ja, ich sag mal, sehr unauffällige, aber dramatisch wirkungsvolle Weise. Der macht noch das, wo man Geld verdienen kann, den Rest lässt er gnadenlos sein. Er drückt die Kosten, expandiert in die Märkte im Ausland zum Beispiel, wo Printjournalismus durchaus noch eine Zukunft hat, beziehungsweise jetzt erstmal so richtig losgeht wie in Asien oder auch in Indien, wo eben die Alphabetisierung jetzt erst so richtig voll greift. Und das deutsche Geschäft wird dann zunehmend nicht zu vernachlässigen, aber jedenfalls geht da auch dann nicht mehr um wahnsinnig qualitätvolle Angebote. Ich hoffe mal nicht, dass das bei Gruner und Jahr eine Strategie ist. Allerdings so, wie da im Moment gespart wird und nicht wirklich zu sehen ist, was stattdessen denn vielleicht auch mal wieder aus- und aufgebaut werden soll, würde ich zumindest nicht bezweifeln oder komplett ausschließen, dass es eben auch hier zu so einer, wir sparen den Laden so schlank, dass die Renditen wieder einigermaßen stimmen und machen das dann so lange, wie es noch geht, oder gucken vielleicht, ob uns dann auch noch jemand das Ding abkauft, dass das also völlig ausgeschlossen sein würde.
Wenn jetzt, du hattest das vorhin angesprochen, Gruner und Jahr und auch der Bertelsmann-Konzern sagt, wir wollen im Grunde das digitale Geschäft ausschließlich aus journalistischen und publizistischen Inhalten heraus wuppen. Kann das denn überhaupt funktionieren? Also man sieht ja am Hause Springer, die gehen ja bewusst einen anderen Weg.
Ja, und sie sind auf der anderen Seite aber auch dabei. Also das war ganz süß, als die Meldung jetzt kam von Bertelsmann, dass sie also Gruner komplett übernehmen, kam auch eine Meldung, dass Springer sich mal auch für einen satten Millionenbetrag noch bei einem US-Digitaljournalismus-Startup bei Ozzy eingekauft hat, also mit einem richtigen jetzt strategischen Investment von, ich glaube, irgendwas zwischen 10% und 20% der Anteile. Das wäre halt eine Meldung, die man sich vielleicht auch mal von Gruner und Jahr oder von Bertelsmann wünschen würde, so nach dem Motto, wir sparen nicht nur und wir bauen nicht nur ab, sondern wir gehen auch nochmal in was Neues rein. Davon sehe ich aber nichts. Jetzt mag das unten sein und es kommt demnächst, nur dafür sind die nun schon wieder um relativ lange zugange und dass jetzt dieses Schlaglicht an Aufmerksamkeit auf sie fällt wegen des Kaufs der restlichen Prozente der Jahres bei Gruner und Jahr, ist ja tatsächlich eher Zufall. Der Umbau bei Gruner und Jahr geht eben ja schon länger vonstatten, aber da wird irgendwie für meinen Geschmack viel zu wenig neu aufgebaut und zu wenig ausprobiert, sondern es wird eben eher konsolidiert, also all das, was so im deutschen Management-Sprech dann an Vokabeln und Worthülsen bemüht wird, wenn es eigentlich weniger wird. Genauso eben auch das Gerede Gruner und Jahr jetzt House of Content und die Communities of Interest, das ist alles schönes Denglisch, beschreibt aber eigentlich nicht so viel mehr als das, was vorher auch schon da war.
Was wird denn jetzt wahrscheinlich durch die Übernahme vielleicht beim Leser ankommen? Wird er das überhaupt mitbekommen?
Nein, gar nicht. Also wie gesagt, Bertelsmann hatte den entscheidenden Einfluss bereits vor der Übernahme dieses restlichen guten Viertels, das bislang den Jahres gehört. Ich glaube, beim Leser wird da ganz wenig ankommen, beziehungsweise beim Leser ist da schon ganz viel angekommen, denn der Sparkurs bei Gruner und Jahr, der ist ja natürlich mit Gütersloh abgesprochen. Es gibt auch Insider, die sagen, der ist in Wirklichkeit in Gütersloh mehr oder weniger mitentworfen worden und dann hier in Hamburg einfach nur sozusagen, jetzt wird er umgesetzt von dem Vorstand. Das kann ich allerdings nicht beurteilen, wer da wie viel eigene Handlungsspielräume noch hat. Aber ganz klar ist, auch da war Gruner und Jahr bei Bertelsmann schon mal mächtiger. Also vor der Ära Julia Jäkel, der heutigen Vorstandsvorsitzenden, hatte der Vorstandsvorsitzende von Gruner und Jahr immer auch einen Sitz im Bertelsmann Gesamtvorstand. Das hat Gruner und Jahr heute nicht mehr. Bei Bertelsmann ist Bertelsmann-Chef Thomas Rabe höchstpersönlich für Gruner und Jahr zuständig und er sitzt eben auch im Aufsichtsrat von Gruner und Jahr. Das heißt also auch seine Ankündigungen, er wolle also keinesfalls oder Gütersloh würde jetzt keinesfalls bei Gruner und Jahr durchregieren, die funktionieren auch nur, wenn man so formuliert und sagt, also nicht mehr als bisher ohnehin schon. Gruner und Jahr ist schon, glaube ich, man macht sich, glaube ich, was vor, wenn man das nicht so sieht, schon die letzten Jahre aus Gütersloh regiert worden, auch zum Beispiel der Rausschmiss von Vorstand Bernd Buchholz, also dem Vorgänger von Julia Jäkel bei Gruner und Jahr, ist selbstverständlich in Gütersloh beschlossen worden und nicht hier in Hamburg.
Sagt Steffen Grimberg, und den Blogeintrag des Medienjournalisten im Blog von NDR Zapp haben wir verlinkt. Wenn ihr auf dradiowissen.de geht zur aktuellen Sendung, dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Herzlichen Dank, Steffen.
Alles klar, Daniel, bis bald. Ciao.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das strategische Medienmagazin?
Was mit Medien, das langweilige Medienmagazin,
was?
Wollte ich gerade sagen.
Wieso?
Ja, irgendwie. Ach, Gruner und ja, und irgendwie ein Oller Verlag in Hamburg und dann kauft Bertelsmann da wieder ein bisschen sich ein. Ich weiß nicht, das ist so. Ja, kann man drüber sprechen, ist ja auch spannend, aber das ist doch nicht hip, das ist nicht innovativ, das hat Steffen ja auch gesagt. Also, ich möchte über tollen, geilen Scheiß sprechen, zum Beispiel über Sachen aus Amerika.
Wenn das denn wirklich so geiler Scheiß ist,
ja,
das
vielleicht.
Muss man ja auch immer noch kritisch hinterfragen. Aber
na,
dafür
klar.
Haben wir ja Britta Weddeling. Sie ist die Handelsblatt-Korrespondentin im Silicon Valley und jede Woche öffnen wir die kleine Tagebuchecke mit ihr und gucken, A, wie es ihr geht, ob es ihr noch Spaß macht und ob, da, ich bleibe jetzt mal in dem Slang, der Scheiß wirklich so geil ist, der da ist oder ob das manchmal nicht auch nur heiße Luft ist und am Ende dann stinkt, weil es schon ein paar Tage in der Sonne liegt. Das klären wir auch heute mit Britta. Guten Tag. Ich lerne dazu. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja.
Guten Tag. Ich bin ganz, ganz entzückt über die Vielzahl an Sprachbildern, die du jetzt in der Anmoderation eingebaut hast.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Wir müssen aber,
wunderbar.
Ja, wir geben uns Mühe, ne?
Das such dir was aus.
Also ihr werdet immer besser. Ich wollte sagen, wo ihr gerade über die alten Medien gesprochen habt, selbst die neuen Medien machen jetzt ja in Sachen alte Medien. Gerade hat Amazon ja bekannt gegeben, dass sie noch vor Weihnachten eine Filiale eröffnen wollen in New York. Also sozusagen selbst.
Also so ein Geschäft
online,
mit zum Reingehen?
Großen, ja, so mit echt zum Reingehen und anfassen. Also Amazon geht jetzt wieder Richtung
analoger
Welt.
Sag mir jetzt nicht, da kann man dann Bücher kaufen. Also so ein.
Wahrscheinlich. Keine Ahnung, nee, das ist noch nicht bekannt,
das fand ich
zumindest ganz interessant.
Und wie geht's dir sonst so, um die Frage A, die Daniel angekündigt hat, auch noch zu stellen?
Also mir geht es fantastisch. Ich lerne ja immer die tollsten Leute kennen und das hilft mir auch für mein privates Leben. Ich habe zum Beispiel seit 2 Wochen bin ich auf einem totalen Hip-Hop-Trip. So, ihr wisst schon, East Coast, West Coast.
Hast du die passende Spotify-Playliste schon rausgesucht?
Ja, ich lerne da immer dazu und finde das ganz großartig. Das hilft mir nämlich bei der Recherche für meine Geschichten. Ich habe einen ganz interessanten Investor kennengelernt. Das ist ein Mann namens Ben Horowitz. Der Gründer von Andreessen Horowitz ist einer der ganz wichtigen Investorenfirmen hier. Die haben unter anderem in Airbnb investiert, in Twitter und in Facebook. Und was den Mann so besonders macht, der zitiert Hip-Hopper und Rapper in seinem Business-Blog. Also zum Beispiel Nas oder Kanye West und andere. Und da muss man natürlich, um sich aufs Interview vorzubereiten, jede Menge Hip-Hop hören.
Aber ist das für Ben Horowitz nur ein Spaß oder verbirgt er das oder verbindet er das mit sozusagen inhaltlichen Botschaften? Sagt das was aus über sein Geschäftsmodell?
Ich dachte auch erst, naja, 48-jähriger Weißer, aufgewachsen in Berkeley, in einer Elite-Familie und der Mann hört jetzt Hip-Hop, kannte sich nicht auch eine jüngere Freundin zulegen, wie alle Männer in der Midlife-Crisis. Habe ich auch erst gedacht, tatsächlich steckt bei ihm mehr dahinter. Er hat unlängst ein Buch veröffentlicht, Hard Things About Hard Things, ein Business-Ratgeber, wo er anders als in vielen anderen Ratgebern tatsächlich sehr offen und ehrlich und sehr authentisch berichtet, wie es ist, wenn man eine Firma an die Wand fährt oder sie fast an die Wand fährt. Und er sagt, diese Street-Credibility, die Rapper haben, die mit nichts anfangen und sich aber die ganze Zeit vorstellen, wie großartig ihr Geschäft in der Zukunft sein könnte. Das ist was sich die Entrepreneure hier in Silicon Valley von den Rappern abschauen können.
Das ist eigentlich mal ganz interessant. Ich möchte dieses Bild gerne mal nach Deutschland übertragen. Also so ein großer Finanzmensch, der irgendwie Tokyo Hotel zitiert oder so. Kann man das vergleichen? Oder Sido oder Crow. Wäre das so eine Empfehlung?
Gibt es Tokyo Hotel eigentlich noch?
Ja, wieder!
Ja, wieder.
Wieder, ah.
Die sind ganz groß auf Promotour. Die machen
verdammt.
Jetzt englischsprachige Musik
jetzt
für Erwachsene.
Ach, du Scheiße.
Die könntest du eigentlich auch mal, wenn du dein Interview mit Ben Horowitz hast, könntest du ihm halt die neue Tokyo Hotel CD mitbringen.
Da würde er sich bestimmt freuen.
Ich habe tatsächlich schon gedacht, welche deutschen Rapper man ihm empfehlen könnte. Ich dachte so spontan an Deichkind.
Ja,
Das ist hier ja auch noch eine Idee.
Hm. Ich finde auch, Peter Fox kann man auch nochmal mitnehmen.
Okay.
Zählt das als Rap?
Naja, also jetzt, ich meine jetzt nicht unbedingt Peter Fox Haus am See, aber wenn du dann halt mit in seine Bandgeschichte mit reinschaust, was die da so machen, das ist dann halt auch schon wirklich als Seed, das ist natürlich schon sehr, sehr schön. Also da kann man auf jeden Fall da was mitnehmen. Was ich aber auch noch, hier wo wir schon beim Wunschkonzert sind, Britta, du hast du machst auch ein Wunschkonzert gerade.
Ja, das stimmt. Ja, wir machen nächste Woche eine Aktion auf Handelsblatt Online. Da gibt es Wunschkonzert für unsere Leser. Ich werde mich als Recherchesklaven zur Verfügung stellen und auf Recherche gehen für die Leser. Die Leser können uns also vorschlagen, wo ich hingehen soll, wen ich fotografieren soll. Ich dachte so spontan, bei Mark Zuckerberg hier in San Francisco gibt es ja richtig Ärger, weil der Mann seine Villa gerade umbaut. Und da jede Menge Baufahrzeuge auf der Straße stehen und seine ganzen Nachbarn völlig aus dem Häuschen sind, weil sie nachts nicht mehr schlafen können.
Dann sollen sie doch im Häuschen bleiben, dann stören die auch nicht.
Genau. So klein werden die Häuschen also in der Nachbarschaft ja auch nicht sein.
Du, ich sag mal, für 10 Millionen ist man dabei. Hier,
okay.
Ja, das sagt ihr so spontan. Falls natürlich unsere Hörer hier einen Vorschlag haben, können sie mir den auch gerne mitteilen.
Britta, wie es der Zufall will, Herr Pähler und ich sind auch Leser, Handelsblattleser, und deswegen dürfen wir uns ja auch was wünschen. Herr Pähler, welche Richtung sollten wir da mal gehen?
Ach, was Verrücktes, was Britta vielleicht auch nicht schaffen kann.
Was natürlich, bevor jetzt natürlich sie dann das nächste Mal so das Interview mit Ben Horowitz macht, könnten wir sie vorher ja auf so einen Burger-Test schicken, dass sie in jeder Burgerbude in San Francisco hin muss und was natürlich dann für sehr, sehr abträglich wäre für ihre Fitness.
Noch schlimmer wäre, glaube ich, aber wenn wir sie zwingen, in jeder Kaffeebar einen Kaffee mit.
Ja, das wäre auch.
Das wäre schlecht für dein Herz, vermutlich, weil da gibt es zu viel von.
Das könnte ich mir sogar vorstellen. Ich führe meine Interviews ja immer in der einen oder anderen Kaffeestube. Und da könnte ich mich mal durchtrinken. Es gibt hier ganz fantastischen Kaffee. Ich bin ja hier, ich wohne ja direkt um die Ecke bei dem Café, das Jack Dorsey gehört, also Zeitglas, wo immer die ganzen Gründer sich hier auch in San Francisco treffen, da könnte ich zum Beispiel gleich anfangen.
Ich möchte gerne, was war dein Tagesrekord?
An Kaffee?
An Kaffee? Vielleicht 6 Tassen.
Wie große Tassen?
Weißt du was, ehrlich gesagt, das wollte ich euch ohnehin auch schon nochmal erzählen. Es gibt ja hier, man trinkt ja den Kaffee hier aus Weggläsern. Kennt ihr noch Weggläser von Oma?
Ja, mit einer Erdbeere drauf.
Ne? Genau, und das sind die Gefäße, in denen hier die Drinks serviert werden. Also stell dir vor, du hast so ein Wegglas von Oma, da sind aber jetzt keine ollen Kirschen drin, sondern Calpirinha oder sonstige andere Drinks. Und von diesen Gläsern haben wir eine ganze Fülle bei uns hier in der WG und die nutze ich jetzt immer als Kaffeegläser.
Aber das ist voll praktisch, stelle ich mir das vor. Weil die sind so dickwandig, da verbrennt man sich nicht die Finger, oder?
Das ist wahr, genau. Und es passt auch jede Menge rein. Lass mich mal gucken, da steht hier gerade einer auf meinem Tisch, der hat 0,75. Also
boah,
da passt eigentlich
Britta, vielleicht
rein.
Ganz kurz, in einem Buchclub, in so einem amerikanischen Buchclub mitgemacht? Gibt es das so wirklich in der Realität, wie man das so aus Film und Funk und Fernsehen kennt?
Habe ich jetzt noch nicht mitgemacht.
Dann lass uns jetzt einen gründen, denn in der kommenden Woche gibt es ein spannendes Buch zu besprechen, was auch dich vielleicht interessieren könnte, nämlich Silicon Valley, was aus dem mächtigen Tal der Welt auf uns zukommt. Und das hat Christoph Käse geschrieben. Und Christoph Käse ist ja gerade mit diesem Buch ein bisschen auf Tour und kommt dann in der kommenden Woche auch zu uns in die Sendung. Und das Spannende ist ja, er ist ja auch von Axel Springer der sogenannte Außenminister, kann man fast sagen. Also er hat sich auch um das Leistungsschutzrecht mitgekümmert. Das heißt, viele Themen gibt es nächste Woche zu besprechen. Er wird da sein. Und zur Vorbereitung sollten wir natürlich auch das Buch lesen, Herr Pähler. Ne?
Auf jeden Fall.
Also da können wir drei jetzt ja einen kleinen Buchclub gründen. Den Was mit Medien Buchclub. Okay. Ihr könnt auch mitmachen. Und ich sage euch noch meinen Titel, Silicon Valley, was aus dem mächtigen Tal der Welt auf uns zukommt. Und mit Christoph Käse besprechen wir den Inhalt nächste Woche.
Und Britta, du schreibst schon mal ein paar Fragen auf.
Ne? Genau, ich werde investigativ nachrecherchieren.
Sehr gut.
Und wie das Ganze dann klingt, hört ihr dann nächste Woche um 20 Uhr hier bei D-Radio Wissen. Und dank dir, Britta.
Tschüss.
Und bis dann wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.